So. Hier, also hallo zusammen noch. Hi. Freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich glaube, jetzt irgendwie das dritte oder vierte Mal. Aber ich stelle mich trotzdem kurz vor, einfach nur, falls mich jemand noch nicht kennt. Ich bin Chris, bin mittlerweile 31 Jahre alt. Ich nehme das mittlerweile gar nicht mehr wirklich wahr. Es war irgendwie so, bis 25 war es immer cool, älter zu werden. Und jetzt habe ich langsam so den Punkt erreicht, wo ich merke, jetzt ist gar nicht mehr so cool, älter zu werden. So, das ist der Moment, wo es jetzt eigentlich egal ist. Ja, und ich merke auch immer, neulich hat auch jemand gemeint, der Mann da, wenn jemand zu mir sagt, der Mann da, fühlt sich's immer noch komisch an, weil irgendwie, früher war das der Junge, aber jetzt ist der Mann. Genau, auf jeden Fall, ich bin verheiratet seit 10 Jahren mittlerweile. Ich habe zwei Kinder, den Neo, der ist 5 und die Nala, die ist 2. Und genau, ich bin sonst in der Müllheimer Gemeinde und darf da auch ab und zu predigen. Und das ist was, was mir wirklich Spaß macht, wo ich wirklich Freude dran habe. Und was richtig cool ist, gerade an so Tagen wie heute, weil mir ging es echt total ähnlich auch. Also ich hatte am Anfang eine gute Woche und jetzt am Ende irgendwie war es jetzt nicht mehr so gut. Ich fühle mich jetzt heute eigentlich auch nicht so geistlich, wie ich es gerne tun würde. Aber ich fand es so cool, jetzt wie hier im Lobpreis, in den Eindrücken, die geteilt wurden. Das hat alles jetzt so vorbereitet, wo und ich hoffe echt, dass das Thema jetzt da so richtig schön mit reingeht. Aber es sollte eigentlich sehr gut passen. Und zwar habe ich euch heute eine Geschichte mitgebracht, die ihr vielleicht kennt. Und wenn nicht, lernen wir sie heute kennen. Und das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar die von Kain und Abel. Und ich möchte heute sehen, welche Hoffnung steckt in dieser Geschichte. Und wie zeigt das auf Jesus hin? Weil die Bibel hat zwar ganz viele einzelne Geschichten, aber eigentlich weist alles auf eine große Geschichte hin. Also es ist ein schöner roter Faden drin. Und das ist was, was mich selber sehr begeistert. Und ich hoffe, damit kann ich euch heute auch ein bisschen mitnehmen. Und bevor wir mit Kain und Abel anfangen, wollen wir das kurz in so den biblisch und generell geschichtlichen Kontext da einordnen, weil es ja sehr, sehr weit am Anfang ist. Also die biblische Erzählung fängt an mit Adam und Eva im Paradies, also im Garten Eden. Und ganz am Anfang haben sie einfach Gemeinschaft mit Gott. Sie glauben an Gott, weil Glauben kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Das heißt, wenn Gott sagt, hey, wir machen was zusammen, dann vertrauen Sie darauf. Wenn Gott sagt, hier ist was, das ist nicht gut für euch, wie ein gewisser Baum, dann sagen Sie, okay, wir vertrauen dir. Aber irgendwann kommt eine gewisse Schlange, ja, die ein Bild für den Teufel oder den Satan in der Bibel ist, und der sagt, hey, esst doch von diesem Baum, dann seid ihr wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und da beginnt es, dass sie das erste Mal aufhören zu glauben bzw. aufhören zu vertrauen. Und danach, was ist das Erste, was passiert? Sie fangen sich an zu schämen. Sie merken, zwischen mir und Gott ist nichts. Also ich bin nackt vor Gott und sie waren davor auch nackt vor Gott. Nur jetzt sind sie nicht mehr im Glauben, also nicht mehr im Vertrauen. Sie fangen an, sich selber etwas zu machen, also irgendwie hier ein Lendenschurz oder ein Feigenblatt, wie es oft dargestellt wird, und verstecken sich hinter Bäumen. Das heißt, die Menschen fangen an, etwas, was für sie geschaffen ist, zu nehmen und das zwischen sich und Gott zu stellen. So wie wir das vielleicht manchmal tun mit Dingen, wo wir sagen, hey, mein Haus, mein Geld, meine Intelligenz, schau Gott, das passt doch, oder ist das nicht eine Rechtfertigung vor dir? Also so das erste Mal, dass sie anfangen, sich versuchen, selbst zu erlösen, anstatt einfach aus dem Glauben, einfach aus dem Vertrauen an Gott zu leben. Das heißt, sie werden von Gott da ein Stück weit entfremdet, sagt man da auch oft. Ja? Also sie fühlen sich auf einmal fremd von Gott. Gleichzeitig fängt der Adam aber an zu sagen, es ist die Frau, die du mir gegeben hast. Das heißt, sie fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen und auf einmal ist da nicht mehr diese Vertrautheit, die sie am Anfang hatten. Das heißt, hier werden sie auch voneinander entfremdet. Und die Scham, sie entfremden sich auch von sich selbst. Also sie fühlen sich auf einmal nicht mehr wohl mit dem, wer sie sind. Und daraufhin verstößt Gott sie, wie wir es vielleicht kennen aus dem Garten Eden. Und weil er eben sagt, ich möchte Sünde nicht in der Ewigkeit haben, was sich am Anfang vielleicht total hart anhört. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen verstehen, warum sagt er das so und warum ist er da so extrem, sage ich jetzt mal. Aber dabei bleibt es Gott sei Dank nicht. Er verschickt sie nicht nur weg, sondern er gibt ihnen auch gleich was mit. Und zwar ein Versprechen. Und dieses Versprechen ist, er sagt, es wird einmal einen verheißenen Nachkommen, also einen verheißenen Samen geben. Und dieser Same der Frau wird diesem der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, was hier heute passiert ist, ja, es hat Konsequenzen, aber ich verspreche euch, dass es nicht immer so bleiben wird. Was hier heute passiert ist, wird nicht immer so bleiben. Es wird ein Nachkomme kommen und der wird siegreich sein. Das wird besser werden. Also er gibt ihnen Hoffnung gleich am Anfang. Und das ist typisch Gott. Wenn etwas Schreckliches passiert, auch wenn wir es verbocken, er lässt uns damit nicht alleine. Er gibt uns von Anfang an ein Versprechen. Und so beginnt jetzt heute unsere Geschichte mit Kain und Abel, mit diesem Gedanken, dass Adam und Eva das Versprechen bekommen haben, es wird mal ein Kind geben und das wird erfolgreich sein, das wird siegreich sein über diese Entfremdung, über diese Sünde. Ja? Also es gibt den Samen der Schlange und es gibt den Samen, den versprochenen Samen. Und so möchte ich mit dem Text einsteigen. Ich lese ihn euch vor. Dann heißt es, und Eva wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Kain, denn sie sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Später brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und hielt Schafe und Ziegen. Kain hingegen wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn einige Früchte seiner Feldarbeit als Opfer dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar. Er nahm einige der erstgeborenen Jungtiere aus seiner Herde und opferte davon die besten Fleischstücke. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Aber Kain und seinem Opfer schenkte er keine Beachtung. Da packte Kain der Zorn und erstarrte finster vor sich hin. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du so finster vor dich hin? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Blick frei erheben. Wenn du jedoch Böses vorhast, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür und will über dich herrschen. Du aber sollst sie beherrschen. Doch Kain sagte zu Abel, komm, lass uns zusammen aufs Feld gehen. Und als sie dort waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Und der Herr fragte Kain, wo ist sein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, antwortete Kain. Ist es etwa meine Aufgabe, auf meinen Bruder aufzupassen? Da sagte der Herr zu ihm, was hast du getan? Ich höre, wie das Blut deines Bruders vom Feld zu mir schreit. Und von nun an bist du verflucht und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Und dann ging mein Tablet aus. Das fruchtbare Ackerland verlassen, denn du hast es mit dem Blut deines Bruders getränkt. Und wenn du es trotzdem bearbeitest, wird es dir keinen Ertrag bringen. Wird es dir keinen Ertrag mehr bringen. Sorry. Als heimatloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Kain erwiderte, meine Strafe ist zu schwer. Ich kann sie nicht tragen. Weil du mich vom Ackerland vertreibst und aus deiner Gegenwart verstößt, muss ich schutzlos umherirren. Und jeder, der mich findet, kann mich töten. Damit dies nicht geschieht, sagte der Herr, bestimme ich, wer dich tötet, soll einer siebenfachen Rache zum Opfer fallen. Dann versah er Kain mit einem Zeichen, damit niemand, der ihm begegnete, es wagen würde, ihn zu töten. So verließ Kain die Nähe des Herrn und ließ sich in Not einem Gebiet östlich von Eden nieder. Also wir befinden uns in der ersten Generation nach dem Sündenfall. Sorry, ich habe hier gerade irgendwie ein Problem mit meinem Tablet. Es geht immer wieder auf schwarz. Ich weiß nicht warum. Ich versuche das ganz kurz zu lösen. Ansonsten. Ja? Wenn ich so mache, geht es dann besser? Ja, hast recht. Okay, gut. Dann mache ich so, dann lass es in der Hand. Also, wir befinden uns in dieser ersten Generation nach dem Sündenfall. Okay? Die haben gerade Kinder bekommen und das ist passiert. Und anhand von dieser Geschichte will ich heute betrachten, einerseits, was ist das Problem? Also, was läuft hier eigentlich schief in der Geschichte? Aber auch zeigen, was läuft eigentlich in der gesamten Menschheit jetzt seitdem schief? Was ist eigentlich das Problem? Und dann als zweites, kreativ ist die Lösung des Problems. Was ist eigentlich die Lösung? Und wie löst Gott dieses Problem für uns und auch bei Kain und Abel? Wie wird es dort gelöst? Genau. Also erstmal das Problem. Ich habe hier ein Zitat von Luther mitgebracht, was ich ganz gut finde, weil Wir sagen ja oft, Jesus stirbt für unsere Sünden. Und für manche nicht, auch viele Nichtchristen kennen diesen Ausdruck, aber sie verstehen vielleicht nicht genau, was heißt das? Warum ist es eigentlich so wichtig, dass er für unsere Sünden stirbt? Und ich hoffe, dass wir das eben hier ein bisschen besser erklären können, weil Luther hat Sünde so definiert. Er hat gesagt, Sünde ist, wenn der Mensch sich in sich selbst krümmt. Und sie nimmt dem Menschen die Freiheit, einmal sich selbst, den Nächsten und Gott zu lieben. Und wir kriegen diesen Einblick bereits in dieser Geschichte, wie das Wesen und wie das Wirken der Sünde ist. Und zwar warnt Gott ja den Kain und sagt, hey, wenn du Gutes im Sinn hast, also wenn du deinen Blick auf Gutes gerichtet hast, dann kannst du frei deinen Blick erheben. Wenn du jedoch Böses vorhast, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür und will dich haben. Also sie will über dich herrschen. Und ich denke, hier wird ganz gut beschrieben, dass die Sünde nicht primär eine Aktion oder ein moralisches Fehlverhalten ist, sondern wirklich eine Kraft. Und ganz am Anfang hieß es ja auch der Same der Schlange. Und ein Same wächst und bringt Frucht hervor. Und der wiederum bringt wieder Frucht hervor. Das heißt, hier geht es um eine Kraft, hier geht es um etwas, es fängt klein an, aber es wird immer größer. Und bis das Feld, ja, wenn es ein Feld ist auf dem Acker, dann ist es irgendwann voll mit diesem Samen. Und in dem Fall wäre es eben der Same der Schlange. Und das wollen wir eben nicht haben, weil wir sehen genau das, dass das mit Kain passiert. Er hat es zugelassen, Gott hat ihn gewarnt, aber er hat nicht dagegen gehandelt und es hat über ihn geherrscht und tatsächlich hat es die Tat, in dem Fall hat er seinen Bruder umgebracht. Und im Neuen Testament gibt es einen Vers, den ich immer ziemlich hart fand, da heißt es, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und da habe ich immer gedacht, ist irgendwie ein bisschen heftig. Also vielleicht habe ich ein bisschen Hass auf jemanden, aber dadurch, dass ich deswegen gleich ein Mörder bin, verstehe ich nicht wirklich. Aber Gott hat halt diesen Weitblick und Jesus sagt ja auch, wenn du nur guckst zu einer anderen Frau, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Also er versteht diese Kraft der Sünde, diese wie weittragend das eigentlich ist. Und ich glaube, dass die Sünde in unserem Herzen das ist, was zu allen schrecklichen Dingen auf dieser Welt letztendlich führt. Und dass es sich immer weiter praktisch ausbreiten kann in dem Leben von Einzelnen. Und in der Geschichte der Gemeinschaft, Geschichte der Menschheit hat man das bestimmt auch schon sehr oft gesehen. Wenn wir hier gucken, über diese erste Generation, die Eltern fangen an, damit, dass sie sagen, okay, sie beschuldigen sich gegenseitig. Er sagt, hey, es war die Frau, die du mir gegeben hast. Aber hier haben wir keinen, der von Gott direkt gefragt wird und er lügt ihn an. Er sagt, ich weiß nicht, wo er ist. Was habe ich damit zu tun? Also gleich von einem Beschuldigen zu einer Lüge. Und dann später in der Geschichte kriegt er auch Kinder und Enkel und irgendwann hat er einen Urenkel und der heißt Lamech. Und bei dem sehen wir, wie diese Verkrümmung des Menschen, so wie es Luther genannt hat, sich noch mehr auswirkt. Weil der sagt dann, ein Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Und dieser Ausdruck 77-mal heißt eigentlich einfach nur immer. Also es ist eine Zahl der Vollkommenheit mal 2. Oder verdoppelt, 2-mal die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, ich werde niemals aufhören, mich zu rächen. Wenn mir jemand was Böses tut, werde ich keine Gnade üben. Das ist, was es aussagt. Also wir sehen, wie sich das praktisch potenziert. Ja, wir haben von Beschuldigung, Lüge, Mord zu wer auch immer mir irgendwas macht, wird umgemäht. Ja, also diese Sünde nimmt ihren Lauf und will mehr Herrschaft einnehmen. Es wächst, dieser Same wächst. Also es geht nicht um eine Tat, es geht um eine Kraft. Und was ich ganz interessant finde, C.S. Lewis, der erst später in seinem Leben Christ wurde, sagt einmal, ich habe das irgendwie nie verstanden, dass die christlichen Schriftsteller eigentlich so frei und entspannt in einem Moment sind, aber dann unglaublich streng im nächsten Moment. Über bloße gedankliche Sünden reden sie, als wären sie überaus bedeutsam. Und dann sprechen sie von Mord und Verrat der übelsten Sorte, als müsse man sie nur bereuen und schon sei alles vergeben. Aber dann sagt er eben, mittlerweile versteht er, dass diese christlichen Autoren, die er früher so schwierig zu verstehen fand, er versteht, dass jede Entscheidung etwas an unserem Innersten verändert. Also es hinterlässt Spuren. Und er sagt, Ich habe erkannt, es summiert sich und deswegen sind christliche Menschen auf der einen Seite, wissen sie einfach, Sünde kann vergeben werden, aber auf der anderen wissen sie auch, sei vorsichtig, weil es hinterlässt etwas an deinem Innern und wenn es nicht gestoppt wird, kann es immer weitergehen. Also wir sehen hier wirklich dieses Ausmaß des Samens der Schlange, will ich jetzt mal sagen. Kein will auch nicht zu Gott umkehren. Er kriegt ja die Chance, das darf ich nicht machen. Er kriegt ja hier die Chance. Er ist auf sich bedacht. Und wir sehen das einmal daran, wie er antwortet, aber wir sehen auch daran, dass wenn Gott ihm da seine Strafe gibt, beziehungsweise den Fluch, was sagt er dann? Er sagt, meine Strafe ist zu groß. Er sagt nicht, was habe ich nur getan? Er sagt nicht, Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Er sagt nicht, ich habe meinen Bruder umgebracht. Er sagt nur, meine Strafe ist zu groß. Also er ist auf sich bedacht. Er ist auf sich selbst gekrümmt. Vielleicht nur, dass ihr das lesen könnt. Ja. Also er ist da wirklich, man sieht einfach, ja, das ist, was Sünde macht. Man denkt nur noch an sich. Man fokussiert sich auf sich und dann verpasst man solche Chancen, dass Gott einem einfach sagt, hey, komm doch zu mir, beziehungsweise red doch mit mir. Wow. Also Sünde, danke. Sünde nimmt uns die Freiheit, uns selbst zu lieben, weil Kain ist niedergeschlagen, dass er nicht angenommen wird. Nimmt uns die Freiheit, Gott zu lieben, er geht nicht auf das Wort Gottes ein und unseren Nächsten zu lieben. Ihm ist eigentlich egal, was mit seinem Bruder passiert ist. Oder zumindest kriegen wir nicht mit, dass es ihn in irgendeiner Art und Weise stört. Und jetzt ist natürlich die Frage, aber warum ist er überhaupt sauer? Warum wurde denn sein Opfer nicht angenommen? Weil die Geschichte selber, wie wir jetzt gehört haben, sagt eigentlich nicht viel dazu. Aber, das ist ja das Schöne an der Bibel, wenn man was nicht weiß oder nicht direkt sieht, kann man gucken, steht es irgendwo anders nochmal. Und es gibt da zwei Stellen, die ich gefunden habe. Das eine ist einmal, wo Jesus dieses Beispiel verwendet. Und es ist erstaunlich ähnlich in der Aussage, was er da macht. Und zwar ist da der Kontext, dass er wieder mal mit den Schriftgelehrten diskutiert, was er ja doch oft getan hat. Und er fängt mit einem Satz an, in diesem Abschnitt, der total ähnlich ist zu dem, was Gott zu Kain sagt. Und zwar sagt er, wenn dein Auge Licht ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn dein Auge finster ist, so ist dein ganzer Leib finster. Was hat Gott zu Kain gesagt? Er hat gesagt, wenn dein Auge Gutes im Blick hat oder wenn dein Auge Böses im Blick hat. Also ganz ähnlich. Er sagt, worauf achtest du? Worauf bist du bedacht? Bist du auf Gutes bedacht oder bist du auf Schlechtes bedacht? Und dann geht er weiter und sagt den Pharisäern, hey, ihr macht alles richtig von außen. Ihr haltet da euren Becher von außen sauber, aber nicht von innen. Und dann am Ende sagt er, weil die Dinge, die Gott wirklich wichtig sind, und dann sagt er Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube, was Gott wirklich wichtig ist, das ist euch egal. Und dann hören die ganzen Geschichten und dann sagen die, hey, ne, wenn wir gelebt hätten, dann wäre wäre Abel nicht tot, wir hätten keinen der Propheten umgebracht. Und dann sagt Jesus zu ihnen, nee, genau deswegen, weil ihr diese Aussage macht, gebt ihr Zeugnis dazu, dass ihr genau so seid wie eure Väter. Also im Endeffekt sagt er einfach nur, weil ihr nicht versteht, dass ihr auf Gott vertrauen müsst, sondern ihr vertraut auf euch selber, deswegen kommt das, Jesus sagt dann, das Blut aller Gerechten und das Blut Abels wird über euch kommen. Das heißt, Jesus nimmt es in einem Kontext von, ihr haltet Regel von außen ein, aber ihr habt keinen Glauben. Und genau das sagt später auch die Bibel im Hebräerbrief, warum wurde dieses Opfer nicht angenommen, weil es nicht aus Glauben gebracht wurde. Also Kain hat aber Rituale befolgt, er hat ja geopfert, aber aus welcher Motivation heraus? Und aus welcher Motivation heraus er das macht, sehen wir daran, wie er reagiert. Er ist enttäuscht, er ist wütend, als er nicht bekommt, was er kriegen soll. Und daraus sehen wir, dass er etwas erwartet hat von Gott. Er hat es nicht einfach gegeben aus Freude. Und es gibt eine Geschichte, die sehr ähnlich ist im Neuen Testament wie diese zwei. Die will ich auch noch nehmen, weil das führt uns auch zur Lösung hin. Wir haben noch eine Geschichte mit zwei Brüdern, einem älteren und einem jüngeren, aber im Neuen Testament. Die haben einen Vater. Ja? Und dieser Vater hat, glaube ich, einen ganz guten Besitz. Und dann sagt aber der jüngere Bruder, hey, gib mir bitte mein Erbe jetzt, bevor du stirbst, weil ich möchte weg von hier. Und eine Sache, die mir früher nie bewusst war bei dieser Geschichte, oder zumindest nicht wirklich bewusst, dass es ja damals normalerweise nicht so war, dass dieser Vater einfach ein Konto hatte, wo er sagen kann, okay, ich habe ungefähr 200.000 auf dem Konto, ich gebe dir jetzt die Hälfte davon, dann ist dein Erbe fertig, sondern das war ja normalerweise in Landgut oder Häusern oder was auch immer sie hatten, also normalerweise einfach ein großes Gut. Das heißt, er muss, und mit diesem Gut haben sie ja normalerweise ihr Leben bestritten. Und da wurde mir erst bewusst, dass der Vater ja wirklich etwas von dem, was sein Leben erhalten hat, geben musste, damit der sein Erbe kriegt. Er muss das verkaufen. Das heißt, er hat sein eigenes, ein Stück von seiner eigenen Lebensgrundlage hingeben müssen, damit der jüngere Bruder das mitnehmen kann. Also, aber er hat auf jeden Fall seinen Besitz hier liquidiert, beziehungsweise in Geld umgetauscht, sodass der junge Bruder das mitnehmen kann. Dieser junge Bruder geht fort, vertrinkt es, verzockt es und kommt dann irgendwann zum Vater zurück. Der Vater, der ja ein Bild für Gott ist, nimmt ihn aber auf und stellt ihn wieder her. Aber was ist mit dem anderen Bruder? Der andere Bruder freut sich nicht so sehr darüber. Er ist eher ähnlich wie unser Kain. Weil als diese Party abgeht, dass der jüngere Bruder wieder da ist, dann heißt es, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Kain und der ältere Bruder sind ähnlich. Sie sagen beide, hey, was soll das? Ich habe meinen Teil getan. Ich habe geopfert. Ich habe was abgegeben. Ich habe doch Sachen von meinem Feld gebracht, sagt Kain. Und der sagt, ich war immer in deinem Haus und ich habe immer alles gemacht. Ich habe mich doch dran gehalten. Ich habe doch die Regeln gemacht. Ich bin doch in den Gottesdienst gegangen. Ich habe doch meine stille Zeit gemacht. Ich habe doch meinen Zehnten gegeben. Ja, also ich habe die Regeln doch gehalten. Warum kriege ich nichts? Also sie geben beide, was sie müssen, aber wenn sie nicht kriegen, was ihnen zusteht, ihrer Meinung nach, dann ist er sauer. Und ich finde es ein Stück weit auch nachvollziehbar. Ja, es ist nicht, also mir ist es jetzt nicht total fremd. Aber sie sind von sich selbst eingenommen, weil sie schauen auf sich und sie sind verbittert und sie haben keine Freunde. Aber was ist diese Antwort der älteren Brüder? Es ist immer einmal, was geht mich das an? Wer bin ich? Bin ich meines Bruders Hüter? Und beim anderen ist es, mir hast du nie was gegeben. Also Sünde nimmt mir meine Freiheit, meinen Nächsten zu lieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, oh, ich habe jetzt das Problem etwas größer dargestellt, wo ist die Lösung, wo ist die Erlösung oder wo ist denn die Hoffnung jetzt in dieser Geschichte? Und ich glaube, die Lösung liegt in einem anderen Bruder. Ja? Wir brauchen einen Bruder. Und das Schöne ist ja, selbst nach dem Sündenfall, ganz am Anfang, Gott entzieht sich den Menschen nicht. Er geht zu Adam und fragt ihn, Adam, wo bist du? Also er redet mit ihm. Er geht zu Kain und sagt, was ist los? Warum bist du so niedergeschlagen? Und das Interessante ist doch, wenn Gott mit uns redet, er fragt ja sicherlich nicht, es ist keine Informationsfrage, weil er weiß ja, was passiert ist, sondern er gibt hier meiner Meinung nach eine Art Seelsorge. Er gibt ihm die Möglichkeit, sein eigenes Herz zu erkennen. Er will ja die Gemeinschaft mit ihm. Und auch bei der anderen Geschichte, der ältere Bruder sitzt draußen und ist sauer und ist zornig. Und dann kommt der Vater zu ihm heraus extra und sagt zu ihm, hey, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Also er redet ihm gut zu. Gott sucht die Gemeinschaft mit den verlorenen Söhnen, ja. Er sucht die Gemeinschaft mit uns, wenn wir das Gefühl haben, wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben es verbockt, wir sind verloren, wir sind weit weg von Gott. Dann sucht er uns. Dann will er Gemeinschaft mit uns. Aber er sucht auch den Austausch mit den älteren Brüdern. Also er sucht auch den Austausch mit uns, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen einfach nicht, was uns zusteht. Wir tun doch alles, was wir sollen, aber wir kriegen nicht, oder wir machen Vorschrift nach Dienst. Vielleicht ist es manchmal so, irgendwie, ich habe es im letzten Hauskreis bei uns auch gesagt, ich habe gesagt, hey, ich habe zwar stille Zeit die Woche gemacht, aber ich habe nichts gefühlt. Null gefühlt, ich habe nichts gehört. Es war total langweilig. Ich habe Bibel gelesen, habe nichts verstanden. Ja, so, ich weiß auch nicht, manchmal ist es so. Dann mache ich halt, und dann hast du das Gefühl, du gehst da durch die Sachen, wo du halt machen sollst, aber manchmal ist da nichts dabei, ja. Und dann fühle ich mich genauso, so ich mache doch, was ich machen soll, warum ist da nichts? Das heißt, wenn wir uns in der einen oder in der anderen Kategorie befinden, das Gute ist, wir wissen, Gott sucht uns, Gott will Gemeinschaft mit uns. Also er gibt uns da die Bestätigung. Also er sucht beide Kategorien. Und der einzige Grund, warum er Abel und den jüngeren Bruder nimmt, sind beides mal nur Glauben und Vertrauen. Der eine vertraut darauf, dass sein Vater, wenn er doch zurückkommt, ihn vielleicht wieder annehmen will. Und der andere bringt ein Opfer da und es wird angenommen. Sie beide kamen mit dem, was sie hatten und sie beiden haben ihr Vertrauen in Gott gelegt. Aber die anderen beiden haben leider auf ihre Taten gehofft. Und Paulus sagt tausende Jahre später Folgendes in Römer 4. Er sagt, wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Ich habe dir doch gegeben. Wo ist mein Teil? Also ich gebe dir, du schuldest mir. Diese Dynamik. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Ja, die älteren Söhne erkennt man daran, ja, und vielleicht auch manchmal in uns selber, dass man unzufrieden ist, dass man irgendwie sich über sich selber aufregt oder über andere Christen. Das gibt's ja auch ganz oft in christlichen Kreisen, wo sie sagen, ah, schau mal, die glauben nicht richtig und die machen das nicht richtig und da ist jetzt die Bewegung, das sollte auch nicht sein. Also, weißt du, wenn es dein Leben so sehr einnimmt, ist die Frage, vielleicht ist man kein. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch manchmal keine Phasen, wo ich dann denke, was rege ich mich eigentlich auf? Über was rege ich mich eigentlich auf? Und wenn es nicht so läuft, wie man sich's vorgestellt hat, dann ist man sauer, weil Gott schuldet mir ja eigentlich meinen Lohn. Aber die jüngeren Brüder, die sind von der Güte Gottes bewegt. Die haben eine andere Quelle der Freude. Die haben einen anderen Frieden, den man nicht verdienen kann. Aber das Schöne ist ja, so wie diese Saat der Schlange etwas hinterlässt und Frucht bringt, so bringt auch der versprochene Nachkomme Frucht in uns, wenn wir wie die jüngeren Brüder sind. Und das richtet unser Inneres neu aus. Und in dieser Welt sind wir halt mit beiden Auswirkungen konfrontiert. Wir sehen die Sünde um uns herum, wir sehen die Sünde in uns selber manchmal am Werk, aber gleichzeitig sehen wir doch auch Gott am Werk, außerhalb von uns und in uns. Und wir wissen auch am Ende, was gewinnen wird, Gott sei Dank. Ja. Wir wissen am Ende, was größere Frucht hervorbringen wird. Und das ist eben der verheißene Nachkomme. Und das macht den Unterschied in meinem Herzen, wenn ich sage, ich bin unverdient angenommen und geliebt. Und dann gebe ich eben nicht nur, was ich muss, sondern sogar mein Bestes. Wenn man überlegt, der Abel war ein, Viehbauer? Ja, ein Viehbauer. Das heißt, der hat Ziegen und Schafe gehabt. Und er hat von seinen Erstgeborenen gegeben. Wenn man jetzt heutzutage nachdenkt, eigentlich ist es so, da müsstest du genau warten, bis alle Tiere für dieses Jahr geboren sind und dann anfangen, davon ein Opfer zu geben. Weil sonst, weil gerade wenn du sagst, schon 10, also ich krieg 10 neue Tiere, davon gebe ich eins Gott, weil dann habe ich meinen 10. gegeben und dann ist gut. Aber der hat sicherlich nicht gewartet, bis das passiert ist, sondern einfach von dem gegeben. Weil in dem Jahr, wenn du nur eins kriegst oder zwei kriegst, dann hast du ja sogar 50% oder 100 gegeben. Das heißt, du hast alles gegeben von dem, was du hattest. Aber das ist es, wenn du von dieser Freude geprägt bist, dann gibt man sein Bestes und man gibt es gerne. Aber aufgrund von der Erkenntnis, wer Gott ist und nicht, damit man was zurückbekommt, beziehungsweise nicht, weil man was verdient hat. Na. Genau, und ich glaube, der Abel muss irgendwie das Evangelium in so einer Mini-Form schon verstanden haben. Wahrscheinlich haben ihm seine Eltern erzählt, hey, im Garten Eden ist Folgendes passiert, aber Gott hat uns versprochen, irgendwann werden wir wieder frei davon sein, obwohl wir uns bewusst dagegen entschieden haben. Und das muss ihn bewegt haben, sodass er gesagt hat, okay, ich vertraue diesem Gott. Weil ich weiß nicht, woher sonst sein Glaube kommen kann, aber ist jetzt einfach mal eine Annahme von mir. Und jetzt müssen wir noch eine Sache, denke ich, klären, weil was ist eigentlich mit, weil jetzt haben wir gesagt, okay, Gott sucht beide. Gott will mit beiden Gemeinschaft haben, aber ich meine, es ist ja hier auch was passiert, es wurde Blut vergossen, tatsächliches Blut und Bei dem jüngeren Sohn wurde ja auch ein Vermögen verprasst. Und es ist nicht einfach weg. Was ist mit diesem schreienden Blut? Weil wir wissen, dass Gott gnädig sein will, aber er kennt auch die Tragweite der Sünde und der Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass es manchmal auch echt schwierig ist für Nichtchristen, dieses, ja, Gott vergibt dir, zu akzeptieren, weil sie sagen, was ist mit all der Ungerechtigkeit? Was ist mit all dem Schmerz? Was ist mit all dem, was geschehen ist, was um uns herum geschieht? Ja, wenn wir heutzutage in die Medien schauen, da ist manchmal Sachen, die passieren, wo man sich fragt, wo ist da die Gerechtigkeit? Was ist mit all den unschuldigen Leuten, wo das passiert ist? Oder was ist denn mit diesem schreienden Blut? Sieht Gott das nicht? Aber Gott sieht es. Und in dem Fall gibt er auch, sagt er eben, das Blut schreit zu mir. Also ich sehe es. Und ich bewerte es nicht als gering, weil er den Wert von jedem einzelnen Menschen kennt. Und Gott geht nicht einfach über Ungerechtigkeit hinweg. Und ich glaube, hier ist es oft so in der westlichen Welt, wir haben relativ im Verhältnis zu anderen Ländern relativ wenig Leid. Aber für viele Leute, die schreckliches Leid erfahren, ist es gute Neuigkeit, dass Gott am Ende alles wiederherstellen wird, dass Gott am Ende gerecht sein wird. Das ist für viele Leute wahnsinnig gute Botschaft, wenn man nur denkt an als Beispiel die Sklaven, die afroamerikanischen Sklaven früher, die haben Lobpreislieder gesungen und die wussten irgendwann, und die wussten vielleicht nicht mal ich, aber die nächste Generation wird irgendwann Freiheit sehen und selbst wenn die nicht, wenn Gott wiederkommt, werden wir frei sein. Es gibt Freiheit woanders. Es gibt Freiheit, die am Ende Gerechtigkeit wiederherstellt, auch wenn ich in dieser Welt nicht Gerechtigkeit erfahre. Also da ist eine Botschaft, die auch trägt, wenn man nicht im Westen lebt, ja, wo wir vielleicht manchmal sogar dahin kommen, dass wir anfangen, Wohlstandsevangelium zu predigen. Dann gibt es aber ein Evangelium, das dir auch sagt, hey, es gibt am Ende der Zeit Gerechtigkeit. Und ich glaube, dadurch kann man dann auch erst überhaupt vergeben, wenn man sieht, meine Last und alles, was mir widerfahren ist oder anderen zu Unrecht, Gott sieht es, Gott würdigt es und Gott gibt dem Ganzen auch einen so hohen Wert, dass er am Ende sagt, und ich werde es wiederherstellen. Und was wichtig ist auch, auch eine Sache, die ich früher nie wirklich ganz begriffen habe, wenn der jüngere Bruder bei dem zweiten Beispiel, ich springe da jetzt noch mal kurz rein, zurückkommt, dann setzt der Vater ihn ja wieder ein. Er sagt, du kriegst wieder deine alte Stellung. Aber der Vater hat ja nur noch die Hälfte von seinem ursprünglichen Besitz. Was heißt das für den älteren Bruder? Der ältere Bruder hat jetzt von seinem Erbe wieder die Hälfte abgeben müssen. Das heißt, der ältere Bruder muss dafür bezahlen, dass der jüngere Bruder wieder in die Beziehung zum Vater kommt, dass er wieder so ist, wie er davor war. Das heißt, er bezahlt für seinen Bruder, ob er will oder nicht in dem Fall. Aber wir haben einen Bruder, der eben nichts ist wie diese anderen zwei älteren Brüder. Wir haben einen Bruder in Jesus, der uns nachgeht, bevor wir überhaupt umkehren, der für uns bezahlt, der gerne für uns bezahlt und der uns auch Zuversicht schenkt. Weil diesen Fluch, den kein abgekriegt hat, wenn man daran denkt, das heißt, du wirst aus meiner Gegenwart verstoßen, du wirst umherwandern, schutzlos. Und jeder, der mich findet, wird mich töten, hat er gesagt. Und Jesus kam in eine Gesellschaft damals voller Keins. Da waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben Dienst nach Vorschrift gemacht. Die haben geglaubt, die sind in Gottesdienst gegangen, die haben all das gemacht, aber sie haben ihn gehasst. Und sie haben ihn genommen. Er wurde schutzlos. Jesus wurde schutzlos, so wie Kain diesen Fluch abgekriegt hat. Er wurde schutzlos. Er wurde aus der Gegenwart Gottes verstoßen. Und die Leute haben ihn gegriffen und getötet. Aber wir haben keinen Bruder, der missgünstig dasitzt und sich nicht darüber freut, dass sein Bruder zurückkommt. Nein, wir haben den Bruder, der sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, heißt es im Hebräerbrief. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er ist uns nachgegangen und er gibt uns von seinem Erbe freiwillig ab. Er stellt uns wieder her mit unserem Vater. Er gibt uns reichlich den Segen. Und der stirbt nicht, weil er ungerecht war, sondern für unsere Ungerechtigkeit. Und wie dieses Blut zu Gott schreit, der Ungerechtigkeit, heißt es im Hebräerbrief, ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes zu Jesus gekommen und ihr seid mit seinem Blut besprengt worden. Und dann heißt es mit dem Blut, das noch viel lauter redet als das Blut Abels. Ja, Ungerechtigkeit schreit zu Gott. Ja, und wir brauchen auch die Vergebung. Aber es gibt ein Blut, das noch lauter spricht, das besser spricht, das noch vortrefflicher und nachdrücklicher zu Gott spricht. Und es fordert eben keine Vergeltung, sondern Vergebung. Und Jesus fordert nicht wie dieser Lamech 77 Mal Rache, also diese unendliche Unvergebenheit, sondern er sagt, wenn jemand gegen mich sündigt, 77 Mal vergeben. Das heißt Gnade, also unendliche Rache der Menschen gegenüber der unendlichen Gnade Gottes steht hier. Und deswegen heißt es auch, Gott ist treu und gerecht, wenn wir die Schuld bekennen. Er ist gerecht, weil wir einen gerechten Vermittler haben, der für uns gestorben ist. Und dieses Blut ist nicht mehr gegen uns, sondern es ist für uns. Und deswegen müssen wir uns auch nicht mehr schämen. Und wir dürfen mit Freimütigkeit für den Thron Gottes kommen, weil wenn wir dort stehen, egal wie gut oder wie schlecht wir an diesem Tag waren, am Ende, wenn wir uns auf Jesus berufen, dann steht Jesus vom Vater und sagt, Vater, schau mein Blut an. Dieser gehört zu mir, ist mein Bruder und er ist gerecht. Und so haben wir sofort Gemeinschaft mit Gott. Alles, was uns jetzt noch trennt, wenn wir uns auf Jesus bekennen, ist bei uns selber. Es gibt keine Trennung mehr. Wenn wir sagen, aufgrund von Jesus Blut bin ich gerecht und deswegen stehe ich jetzt hier vor dir, Gott, dann gibt es keine Verdammnis mehr für mich. Und Gott freut sich an mir, weil Jesus ist gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden, damit er tagtäglich diesen Dienst für uns tun kann. Und dann müssen wir uns nicht verstecken, wir müssen nichts schönreden, wir müssen nicht lügen, wir müssen nicht sagen, ich weiß es nicht, wenn wir es wissen. Wir können frei vor ihn kommen, eben auch mit der Wut über Ungerechtigkeit, auch mit starken Gefühlen. Man muss es nicht verstecken, weil es ist vor Gott eh offen. Aber er lädt uns auch wirklich dazu ein. Und ich habe dieses Thema auch dann im Hauskreis bei uns mal gemacht. Und am Ende war dann die Frage von einer Person, ja und jetzt? Und deswegen will ich dazu ganz kurz noch was sagen, bevor ich abschließe. Eben und jetzt war dann die Frage. Und mich hat es echt ein bisschen erstaunt, aber das ist oft so, wenn man sich selber mit einem Thema viel beschäftigt. Was ist denn jetzt die praktische Anwendung davon? Ja, jetzt sage ich, okay, schön, jetzt weiß ich das. Aber wenn ich mir bewusst bin, es gibt nichts zwischen mir und Gott, einmal ändert es, wenn es mir gut geht. Weil ich kenne es, dass wenn man, keine Ahnung, irgendwie 2 Wochen lang am Stück stille Zeit gemacht hat, dann fühlt man sich irgendwie Gott besonders nah. Ist an sich gut, ist auch schön, aber wenn ich anfange, aufgrund von meinen guten Sachen mich zu berufen, falle ich auch in was wieder rein. Ja, siehst du, ich habe 2 Wochen stille Zeit gemacht, deswegen gib mir deine Gegenwart. Nein, er gibt uns die Gegenwart aufgrund von dem, was wir gerade eben gehört haben, ja, am guten Tag. Aber er gibt sie uns auch am schlechten Tag. Das heißt, keine Ahnung, ich habe heute, wenn ich jetzt heute Morgen gesündigt habe, wenn ich, oder gestern, ja, und das jetzt war tatsächlich so, haben meine Frau und ich gestritten wegen irgendwas komplett Unnötigen. War nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will stille Zeit und ich habe mich mega fern gefühlt. Aber ich habe gesagt, nee, weißt du was, ich habe gar nichts zu bringen, ich komme trotzdem. Und da musste ich dann eben an diese Predigt denken. Und habe gesagt, nee, eben, es steht nichts zwischen mir, weil meine Gerechtigkeit in meiner schlechten Zeit und in der guten ist da. Und es sollte uns eigentlich einfach ermutigen, zu sagen, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, gibt es nichts mehr, was zwischen mir steht. An guten Tagen, an schlechten Tagen. Das ist die eine Anwendung. Und die andere mit der Ungerechtigkeit, ich glaube, wir dürfen echt, und das ist manchmal so ein bisschen fern von uns, weil wir halt immer ganz rücksichtsvoll sein wollen, was am Ende auch die richtige Aktion ist. Aber im Alleinsein mit Gott, wenn was ungerecht ist, mir gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, dann sagt es Gott. Die Psalmen sind voll davon, wo Leute sagen, ich sage jetzt nicht, was die sagen, weil manche Sachen sind schon ein bisschen extrem. Aber, ja, ich will eigentlich einfach nur, dass wir uns frei fühlen, auch unsere Wut zu Gott zu bringen über Ungerechtigkeit, weil er hört sie, ja? Er kennt sie. Und er sieht es nicht anders. Ja? Er sagt, Ungerechtigkeit schreit zu mir. Und es ist nicht einfach okay. Weil ich finde, manchmal kommt man dazu, dass man als Christ so das Gefühl hat, ja, ich muss einfach immer sagen, ja, ist okay, ich vergebe dir. Das darf auch mal eine Zeit dauern. Und vor allem, es darf auch mal sein, Gott, ich will nicht. Ich will nicht vergeben, es ist ungerecht und ich sehe hier nichts. Das darf man alles so sagen. Weil dann kommen wir von Gott, der liebend ist, ja, aber der auch gerecht ist. Und ich glaube, das kann uns wirklich verändern in beide Richtungen. Also, und dann eben, das ist der Ort, wo ich das hinbringe. Da bringe ich meine Wut, da bringe ich meinen Frust ungefiltert hin und das darf ich machen. Er versteht es, er kann damit umgehen, er hat dafür seinen Sohn gegeben und er hat ihn gerne gegeben. Jesus ist ans Kreuz gegangen wegen der Freude. Und das Einzige, was ihm gefehlt hat davor, sind wir. Er hatte alles bei Gott, er war in der Gemeinschaft. Die einzige Freude, die es sein kann, die ihn motiviert hat, ans Kreuz zu gehen, sind du und ich. Weil er wusste, ich kann meinen jüngeren Bruder und meine jüngere Schwester wieder zu meinem Vater bringen. Und deswegen hat er das gemacht. Ja. Amen, ja. Amen.